Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Die CDU beklagt, dass die künftige Ampelregierung kein eigenes Digitalministerium plant. Die CSU findet das gut. Geteiltes Echo, also aus der Union. Und überhaupt gibt es sehr unterschiedliche Reaktionen heute früh auf den Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP. Wir holen Expertise ein von Hauptstadtkorrespondent Klaus Remmer. Guten Morgen.
Ja, hallo Frau Welti, guten Morgen.
Mehr Fortschritt wagen, so ist der Koalitionsvertrag überschrieben. Wie viel Fortschritt haben Sie denn entdeckt?
Also Fortschritte sehe ich erstmal auf dem Weg zu einer Regierungsbildung. Das ist sicherlich nachweisbar. Mehr Fortschritt wagen, da ist ja die Anleihe bei Willy Brandt in der Formulierung schon erkennbar. Damals ging es Brandt übrigens auch um Modernisierung. Insofern wirklich eine Verbindung. Das ist bei den Ampelparteien heute nicht anders. Und es gehört zur Präsentation des Koalitionsvertrags auch eine Girlande, sage ich mal. Da wurde Hesse zitiert, das braucht ein bisschen Atmosphäre. Gemeinsamkeit wurde gepriesen. Man wird sehen, wie lange die Harmonie trägt. Der Vertrag selbst ist auf 177 Seiten gespickt mit konkreten Einzelheiten in allen Politikbereichen. Wenn diese Vorhaben fruchten, dann ist nicht schon Fortschritt, aber dann sind vor allem Veränderungen garantiert. Der Umbau hin zur Klimaneutralität, der muss aufgrund verpasster Chancen meiner Ansicht nach in den vergangenen Jahrzehnten unter so hohem Zeitdruck erfolgen, dass diese Transformation einer Zumutung gleicht, das Wort wird ja in den Mund genommen, gelingt der Umbau, dann kann man sicher von Fortschritt reden und dann gelingt vielleicht sogar die angestrebte Wiederwahl. Aber das ist Zukunftsmusik.
Die Grünen müssen sich ja zwischenzeitlich als die einsamen Klimaschützer in der politischen Wüste gefühlt haben. Hat sich das tatsächlich verändert jetzt?
Na, ich erinnere mal daran, dass die Grünen im April mit sehr großen Ambitionen in den Wahlkampf gestartet sind, mit der Ansage, um Platz 1 zu kämpfen mit Annalena Baerbock als Kanzlerkandidatin. Die Kampagne der Partei wurde dann diesen selbstgesteckten Zielen wahrlich nicht gerecht. Sicher ist richtig, dass der Klimaschutz stärker ausfallen würde, könnten die Grünen den allein bestimmen. Können sie nicht. Es fällt auf, dass die Grünen viele besonders stark klimarelevante Ressorts bekommen haben. Also neben Wirtschaft und Klimaschutz ein gewaltiger Hebel für wahrscheinlich Robert Habeck. Auch Umwelt, Naturschutz, Ernährung und Landwirtschaft. Andererseits, die Grenzen sind schnell sichtbar. Sie haben das Verkehrsministerium nicht bekommen. Ganz wichtig für die Klimawende. Das zeigt die Grenzen der grünen Macht. Dieser geplante und festgeschriebene massive Ausbau der erneuerbaren Energien, das ist klar grüne Handschrift in diesem Vertrag. Voraussetzung dafür die geplante Beschleunigung von Planungsverfahren, Frau Welti. Habeck kann da auf Erfolge als Minister in Schleswig-Holstein verweisen, aber ich glaube, bundesweit ist das eine ganz andere Herausforderung. Und reden wir kurz über den vorgezogenen Kohleausstieg. Der muss im Vertrag hergeleitet werden durch Maßnahmen, denn da steht im Sondierungspapier immer noch das Wort idealerweise vor einem früheren Ausstiegsdatum 2030. Aus Sicht der Grünen basissicher ein Makel.
Wo sind denn soziale Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit verankert?
Oh, diese beiden Aspekte ziehen sich also als Ambition durch den gesamten Vertrag. Der Umbau des Landes hin zu Klimaneutralität darf kein Eliteprojekt sein. Diesen Satz würden wohl alle drei unterschreiben. Als Stichworte gehören die Erhöhung des Mindestlohns, das Bürgergeld, die Kindergrundsicherung, Verbesserungen in der Pflege, beim Wohnungsbau dazu, um nur einige zu nennen. Und in puncto Nachhaltigkeit, nun, der Klimaschutz nimmt breiten Raum ein, nicht nur im Kapitel Klimaschutz, ergänzt durch Umwelt, Naturschutz. Robert Habeck hat gestern gesagt, wir sind auf dem 1,5-Grad-Pfad. Sein neues Ministerium, wenn er denn der Minister für dieses Ressort wird, wird hier eine Schlüsselrolle spielen. Und alles andere als eine personelle Besetzung mit ihm wäre eine Riesenüberraschung.
Drei Parteien, drei Agenden. Inwieweit wirkt dieser Vertrag auf Sie wie aus einem Guss?
Na, also die gemeinsame Handschrift, die Kompromisse, die in den letzten Wochen gefunden wurden, die sehen wir im Vertrag. Alle vereint der Willen, den Status quo zu verändern, hat Christian Lindner gesagt. Ich glaube, das ist der kleinste gemeinsame Nenner. Ich würde die Frage fast umdrehen, wo droht die Gemeinsamkeit auf dem Papier schnell im Alltag zu scheitern? Und gemessen am gewaltigen Finanzierungsbedarf haben wir noch nicht genug über den Pfad dahin, wie das finanziert werden soll, erfahren. Ich sehe beispielsweise auch eher grobe Striche, wenn es um die Höhe der Verteidigungsausgaben geht. Das 2%-Ziel ist weg. Stattdessen werden jetzt 3% genannt, aber die werden langfristig ins Schaufenster gestellt, umfassen neben Verteidigung auch die Ausgaben für Entwicklungszusammenarbeit, Diplomatie. Also da bin ich auf Gespräche des künftigen SPD-Verteidigungsministers oder der Ministerin mit Partnern in Brüssel und Washington gespannt.
Nach dem Koalitionsvertrag ist ja vor dem Kabinettskarussell. Der künftige Kanzler Scholz hat eine paritätische Besetzung versprochen, also gleich viel Frauen wie Männer. In welchem Ressort erwarten Sie die größte Überraschung?
Na, für die FDP kennen wir die Besetzung. Da waren sie ja sehr, sehr schnell. Die SPD will sich Zeit lassen, wie Olaf Scholz gestern gesagt hätte. Diese Zeit haben die Grünen nicht mehr. Da wird die Besetzung, ich vermute, in den nächsten Stunden kommen. Denn die Personalbesetzung ist Teil der Urabstimmung, die die Grünen planen, die sich ja nicht auf einem Parteitag zu diesem Koalitionsvertrag oder gegen ihn entscheiden, sondern in einer digitalen Abstimmung. Und da ist noch nicht alles geklärt. Habeck habe ich erwähnt, Annalena Baerbock wird aller Voraussicht nach Außenministerin werden. Und wenn wir uns dann an den Ressorts zum Beispiel für die Grünen weiterhangeln, dann sind da eben Umwelt und Landwirtschaft und Familie offen. Und da sind Namen wie Steffi Lemke, Anton Hofreiter, Katrin Göring-Eckardt sicher schon seit langem im Gespräch. Für mich ist am interessantesten, ob es Cem Özdemir gelingt, einen Platz am Kabinettstisch zu erkämpfen. Wenn das so kommt, dann wäre das ein Zeichen für Diversität, die im Moment noch fehlt. Und es wäre ein Ausweis dafür, dass Özdemir ein Wahlkämpfer par excellence mit einem herausragenden Wahlkreis, mit einem herausragenden Ergebnis im Wahlkreis hier wirklich Erfolge vorzuweisen hätte, die belohnt werden.
Hauptstadtkorrespondent Klaus Reimer in Deutschlandfunk Kultur.